Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Was erwartest du von Weihnachten? Hoffnung, Liebe, ganz schön hochgegriffen, oder? Ich weiß nicht, als ich den Trailer da zum ersten Mal gesehen habe, der ja so ein bisschen als Einleitung für unsere Predigtreihe gilt, da habe ich gedacht, oh je, was erwarte ich denn von Weihnachten? Eigentlich würde ich euch ja am liebsten sagen, erwart mal lieber nicht zu viel. Weil ich bin von der Tendenz her sowieso ein bisschen ein Pessimist, ja, Zweckpessimist nennt man das im positiven Fall vielleicht. Ja. Also rechne mit dem Schlimmsten und hoffe, dass es gar nicht so schlimm wird. Ja. Von daher, wenn ich das Thema Erwartungen, und darum geht es heute, für euch vorbereiten durfte, ja, dann ist das für mich ein sehr, sehr herausforderndes Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn gerade Weihnachten, ja, das ist ja der typische Gelegenheit für enttäuschte Erwartungen, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht noch kennt, als Kind, da bist du aufgeregt, 4 Wochen vorher schon, Geschenke, ja, und du hast mitbekommen, deine Mama hat Geschenke gekauft oder dein Papa oder irgendjemand anderes, ja, und hat sie verpackt, ja, und du packst aus an Heiligabend und dann Socken, ja. Oder aber du bist vielleicht eher der Gourmet-Typ, ja, du freust dich auf die Weihnachtsgans, ja, es riecht wunderbar im Haus und du holst sie raus, verbrannt. Ja. Ich glaube, Weihnachten ist wahrscheinlich einer der Zeitpunkte im Jahr, wo ganz, ganz viele Erwartungen enttäuscht werden. Und vielleicht bist du ja auch heute hergekommen, diesen Gottesdienst, und wahrscheinlich gar keine Erwartung an dieses Gottesdienst. Weder an die Lobpreiszeit, noch an die Predigt, noch an die Gebete, noch an die Gespräche. Du bist vielleicht einfach nur so hergekommen, wegen Kaffee, keine Ahnung. Oder weil du vielleicht noch einen kleinen Rest Hoffnung hast, dass vielleicht doch irgendetwas passieren könnte. Und wenn man das vielleicht mit so ein bisschen mit so einem Lebenshaus vergleicht, ja, ich habe das Bild ja sehr gern, ja, wenn man unser Leben vergleicht mit einem Haus, mit vielen verschiedenen Räumen, ja. Und vielleicht geht es dir ja so, dass du vielleicht in dem einen Raum, ja, da hast du Gott irgendwo schon mal erfahren, ja, und da schaut das Licht an und da ist irgendwie gut, ja. Aber dann gibt es vielleicht andere Zimmer, ja, in deinem Lebenshaus, ja. Da hast du irgendwann die Türe zugemacht, da hast du das Licht ausgemacht, die Türe zugemacht und du erwartest in diesen Bereichen eigentlich gar nichts mehr von Gott, ja, weil du vielleicht schon öfters die Erfahrung gemacht hast, ja, dass Erwartungen enttäuscht werden. Ja. Vielleicht hast du auch für Dinge gebetet und du hast gehofft, dass sich dein Leben da verändert in diesem Bereich und es hat sich irgendwie nichts verändert und du hast irgendwann gesagt, nein, ich mache diese Türe zu, ich schließe ab, ich mache das Licht aus und ich lasse da Gott einfach auch gar nicht mehr ran, weil ich nicht dann nochmal Enttäuschung erleben will. Vielleicht hast du ja auch das Gefühl, irgendwo in einer Sackgasse zu sein und da können wir vielleicht mal die erste Folie auflegen von meiner Präsentation. Add Technik bitte, genau. Vielleicht hast du ja das Gefühl, die zweite Folie, sorry, ganz genau, dass du vielleicht in ja, so einer Sackgasse vielleicht auch gerade steckst, ja, in deinem Leben oder in einzelnen Bereichen deines Lebens. Ja. Man kann es ja nicht immer so pauschal sagen, aber vielleicht hast du das Gefühl, dass in solchen Bereichen, dass du in einer Sackgasse bist. Vielleicht steckst du ja in einem Job fest, wo du denkst, warum um alles in der Welt hat Gott mich denn ausgerechnet dorthin gestellt und warum lässt er mich dort versauern? Vielleicht schon viele Jahre, Jahrzehnte, ich weiß es nicht. Vielleicht steckst du auch in der Familie fest, ja, dass du das Gefühl hast, da sind Konflikte da, die kriege ich nicht überwunden. Keine Ahnung, wie ich mit meinem Bruder sprechen soll. Keine Ahnung, wie ich, mit irgendjemandem in meiner Familie, wie ich diese Konflikte lösen soll. Vielleicht steckst du auch in irgendeiner Sünde gefangen, ja, in irgendeiner Schuld in deinem Leben, ja, die sich immer wiederholt und wo du das Gefühl hast, in der Sackgasse zu sein, weil du kommst einfach nicht mehr raus, du kommst am Ende dieser Straße an und hast eine große Mauer und du hast keine Ahnung, wie du über diese Mauer drüber kommen sollst. Vielleicht steckst du auch in Beziehungen mit Freunden, gibt so viele Sackgassenmomente in unserem Leben. Und und dann kommst du in den Gottesdienst und hast eigentlich gar keine Erwartungen mehr. Und gerade wenn es dir heute so geht, dann möchte ich jetzt, wir schauen uns gleich eine Frau an, der es wahrscheinlich so ähnlich ging. Und vorher möchte ich aber noch beten. Ja, Vater, ich danke dir, dass du auch in den sackersten Momenten unseres Lebens bei uns bist. Und ich danke dir, dass du gute Gedanken über uns hast. Und ich möchte dich bitten, heute Morgen, dass du zu uns sprichst. Ich möchte dich bitten, dass du heute Morgen uns Mut machst. Ja? Ich möchte dich bitten, dass du uns begegnest und dass du Mauern überwindest in unserem Herzen, in unserem Leben. Und ich möchte dich jetzt einfach um deinen Segen bitten, dass du und dein Wort zu uns sprechen. Amen. Ja, lasst uns schauen. Ich habe euch eine kleine Geschichte mitgebracht aus 2. Könige. Da geht es um eine Witwe. Und die Geschichte startet relativ dramatisch, nämlich folgendes. Eines Tages kam die Witwe eines Prophetenschülers zu Elisa und klagte: Mein Mann, dein Diener, ist tot. Du weißt, wie sehr er den Herrn geachtet hat. Doch jetzt kommt der Gläubiger und droht, meine beiden Söhne als Sklaven mitzunehmen. Ja, wenn jemand Grund hatte, sich enttäuscht zu fühlen, wenn jemand enttäuschte Erwartungen hatte, dann doch diese Frau. Eine Frau, vermutlich gar nicht so alt, ihr Mann ist früh gestorben, ja. Ihre Kinder sind offensichtlich noch klein, ihre 2 Söhne, so dass sie noch nicht zum Lebensunterhalt der Familie beitragen können. Und diese Frau, die verliert ihren Mann, ja, in den besten Jahren. Keine Ahnung warum, ist aber auch gar nicht so wichtig. Wahrscheinlich hat sie auch keine Angehörige, ja, die für sie sorgen können, ja. Sonst würde sie nicht da zu diesem, ja, wildfremden Mann, den sie gar nicht kennt, ja, gehen und ihn um Hilfe bitten. Ja. Das heißt, sie stand wahrscheinlich alleine da. Und dann, zu allem Unglück, ja, kommt dann auch noch irgendeiner, ist ja immer so, ja, wenn man ganz unten ist, dann kommen die Leute natürlich nicht und ziehen dich hoch, sondern dann drücken sie dich nochmal runter. Ja. Dann kommt irgendein Typ, der sagt, ja, dein Mann hatte Schulden bei mir und zwar gar nicht so wenige. Also, gib mir jetzt deine 2 Söhne, damit ich sie als Sklaven verkaufen kann. Ja, das sind mal enttäuschte Erwartungen, oder? Ich habe euch auf dem nächsten Bild mal mitgebracht, wahrscheinlich, so sah es bei der Frau aus, nicht in meiner Wohnung aufgenommen, by the way, sondern woanders. Ja. Wahrscheinlich sah es in dem, oder nein, das Leben dieser armen Frau sah ungefähr so aus, ein riesen Scherbenhaufen. Dabei ist sie wahrscheinlich auch mit großen Erwartungen gestartet. Ja, ihr Mann, oh, der ist sogar ein Prophetenschüler, das heißt ein Mann Gottes. Da müssen wir doch ein gesegnetes Leben haben. Und dann, zack, bumm, alles zerstört, ja, und ich kann mir ihre Verzweiflung gar nicht so richtig vorstellen, ja, und jetzt steht sie ohnmächtig da, weil eine Witwe in der damaligen Zeit, die kleine Kinder hat, ja, und keine Angehörigen, die ist total am Ende, ja, die hat niemanden, der sie versorgt, ja, und dann, ich meine, was gibt es Schlimmeres für eine Mutter, als dass jemand kommt und ihr die Kinder wegnehmen will, um sie als Sklaven zu verkaufen, ja, ich meine, was für eine krasse Geschichte eigentlich. Und ja, wenn ich die Geschichte, ich habe sie nicht mitgebracht, um euch aufzumuntern, zu sagen, es gibt Leute, denen geht es noch schlechter. Nein, es geht mir darum, einfach zu zeigen, enttäuschte Erwartungen. Diese Frau ist sicherlich ein Paradebeispiel. Und ich kenne es in meinem Leben tatsächlich auch, enttäuschte Erwartungen. Ja, die sind nicht ganz so dramatisch, das gebe ich zu. Aber Leid ist ja immer subjektiv. Enttäuschte Erwartungen sind immer subjektiv. Und ich habe in meinem Leben viele Situationen, oder zumindest einige Situationen gehabt, wo auch meine Erwartungen total enttäuscht wurden, ja, wo ich auch von Gott enttäuscht war, wo ich mich gefragt habe, Gott, wie kannst du das zulassen oder warum passiert mir das denn ausgerechnet? Ja? Und das Erste, was ich an dieser Frau, an dieser Witwe so ermutigend finde, ist, was macht sie? Also, was könnte sie machen? Sie könnte sagen, rutsch mir doch alle einen Buckel runter, es macht alles keinen Sinn. Das Leben, ja, Gott hat mich verlassen, ja, bleibt mir nur noch zu sterben, ja, so in etwa. Ja. Sie können ja auch versuchen, irgendwo zu irgendwelchen anderen Menschen, vielleicht zu irgendeinem König zu gehen oder irgendjemand, der Geld hat wenigstens, ja, und betteln, ja, betteln, also selbst die Sache selbst in die Hand nehmen, versuchen, irgendwo eine Lösung zu finden. Ja. Vielleicht auch irgendwo, keine Ahnung, hart arbeiten, ich weiß es nicht. Irgendwie, also sie könnte versuchen, selbst aus dieser, sagen wir mal, misslichen Lage wieder rauszukommen. Aber was tut sie? Sie geht zu einem Mann, der selber kein Geld hat, ja, und sie klagt ihr Leid. Jetzt muss man dazu sagen, ihr Mann, er war ja ein Mann Gottes, und sie wusste, dass hier dieser Elisa, zu dem sie geht, ja, nicht irgendein Mann ist. Ja. Dieser Elisa, zu dem sie geht, er war ein Prophet. Und ein Prophet zur damaligen Zeit, er war ein Sprachrohr Gottes. Ein Prophet war sozusagen ein direkter Kanal von Gott zu den Menschen in die eine Richtung, aber sie hat erwartet, dass er auch in die andere Richtung funktioniert. Ja. Sie geht also mit ihren Enttäuschungen, ja, mit ihren Verletzungen, ja, mit ihren enttäuschten Erwartungen, geht sie zu Elisa und geht damit zu Gott. Sie klagt also nicht nur dem Elisa dort ihr Leid, sondern sie klagt direkt ihr Leid bei Gott, weil sie weiß, dass dieser Mann ein Mann Gottes ist, der einen direkten Kanal zu Gott hat. Und ich kann mir das richtig vorstellen, ja, dieses, wie das ausgesehen hat, diese Klage. Ja, steht ja explizit Klage, ja, der nicht dorthin gegangen hat, das hat er erzählt. Ja. Sie ist auch nicht irgendwo da zu ihrem Kaffeekranz-Freundinnen gegangen und hat es dort irgendwo geklagt. Nein, sie geht zu diesem Mann Gottes und klagt dort ihr Leid. Und mich ermutigt es, ja, zum einen zu sehen, ja, wo geht diese Frau hin mit ihrem Leid, mit ihren enttäuschten Erwartungen. Sie geht damit zu Gott. Und ich weiß nicht, ob du es gewusst hast, aber 59 der 150 Psalmen sind Klagepsalmen. Und dann gibt es noch ein ganzes Buch, das heißt Klagelieder. Ja. Das bedeutet, wenn dir Leid widerfahren ist, wenn du enttäuschte Erwartungen, schalt bitte noch nicht diese Folie, zurück nochmal. Wenn du Leid erlebt hast, wenn du enttäuschte Erwartungen hast, ja, dann bist du damit nicht allein. Und dann liegt es auch definitiv nicht daran, dass Gott dich irgendwo vergessen hat, dass Gott sich nicht für dich interessiert oder dass es daran liegt, dass du irgendwas Scheußliches getan hast und sich Gott deshalb von dir abgewandt hat und dich jetzt damit bestrafen will. Nein, es ist in gewisser Weise leider normal. Selbst der große König David, der ein Mann nach dem Herzen Gottes war, hat ganz viele Psalmen geschrieben, die voller Leid sind, die voller Trauer sind. Aber das Besondere daran oder das Wichtige daran ist, er bleibt mit seinem Leid nicht alleine, sondern er geht mit seinem Leid zu Gott und er adressiert sein Leid bei Gott. Und warum das so wichtig ist, möchte ich euch hier demonstrieren. Ja? Also, wenn dieser Luftballon irgendwo so dein Herz ist, sage ich jetzt mal, ja, und ich pushe da jetzt mal eine ordentliche Portion enttäuschte Erwartungen rein, ja, dann kann es sein, dass du sagst, naja, ich bin stark, ja, oder aber du sagst vielleicht auch, ach, ich bin so gläubig, ja, ich bin so stark, ja, ich halte das aus, ja, aber dabei bleibt es nicht, das Leben geht weiter. Weitere Portion Enttäuschung. Aber du bist immer noch stark. Du bist ein starker Mensch von Geburt aus. Ja? Und du bist besonders gläubig sogar. Das Leben geht weiter. Ich bin mal gespannt, wie stark diese Person ist. Ja?
Oh je, bin ich stark genug?
Jetzt habe ich auch noch ein Knalltrauma, super. Ja. Kann ich auf die Liste noch mit draufsetzen, der leidvollen Erwartung. Nein, was ich damit ausdrücken will, ja, wenn du das immer weiter in dich hineinfrischst, diese Leid, diese enttäuschten Erwartungen, dann wird es dir irgendwann gehen wie diesem Luftballon. Es sprengt dein Herz, es zerstört dich. Ja. Und deshalb lade ich uns heute Morgen ein, mit diesem Leid eben nicht da stehen zu bleiben, wo wir stehen, sondern uns auszukotzen bei Gott, genau wie diese Witwe. Und jetzt können wir zur nächsten Folie gehen, denn warum sollen wir das tun? Nächste Folie bitte. Genau, weil Gottes Herz der richtige Ort ist für deinen Schmerz. Warum ist es der richtige Ort? Gott ist tatsächlich der Einzige, der wirklich weiß, wie es dir geht, der wirklich bis ins Tiefste deines Herzens hineinschaut, viel besser als jeder Familienangehörige, jeder Freund oder was auch immer was. Gott weiß, wie es dir wirklich geht und er interessiert sich auch wirklich für dich. Und deshalb ist Gottes Herz der richtige Ort, um deinem Schmerz abzuladen, um deinem Schmerz zu kommunizieren. Ja. Ja, lasst uns schauen, wie es weitergeht. Die Geschichte endet natürlich nicht damit. Nachdem diese Frau, diese Witwe, ihr Leid geklagt hat, kriegt sie folgende Antwort. Nächste Folie bitte. Elisa sagt dann, was kann ich für dich tun, fragt Elisa. Sag mir, was du noch im Haus hast. Deine Dienerin hat nichts mehr, nur noch einen Krug Öl, antwortete sie. Da befahl Elisa ihr, geh und leih dir von deinen Freunden und Nachbarn so viele leere Krüge wie möglich. Dann geh mit deinen Söhnen in dein Haus, schließ die Tür hinter dir euch zu und beginne oder gieß das Öl in die Gefäße und stell sie beiseite, wenn sie voll sind. Ja, typisch Gott, oder? Da kommst du hin mit einem konkreten Problem, du hast dein Herz ausgeweint, ja, und dann bekommst du so eine Antwort, ja. Also, dann bekommst du die Antwort, geh jetzt mal hin, der Elisa sagt, ich habe kein Geld für dich, ja, ich kann dir jetzt erstmal nicht helfen, aber geh hin, leih dir bei all deinen Bekannten, Nachbarn, Freunden, leih dir da einen Krug Öl aus, einen leeren Krug Öl, wohlgemerkt, ja. Und dann geh nach Hause und du hast ja gesagt, du hast noch einen Rest übrig, ja, du hast noch ein kleines bisschen Öl übrig und dann fang an, dieses Öl, was in dieser Kanne ist, wahrscheinlich ist er auch nicht mehr voll, und fang an, die anderen Gefäße voll zu machen. Ja. Und sobald das Gefäß, wo du reingehst, voll ist, kommt das nächste Gefäß dran. Nimm so viele Gefäße, wie es irgendwie möglich ist. Ja, ja puh, das ist ja natürlich absurd eigentlich, ja. Also diese Anweisung, die diese Frau bekommt, ist eigentlich absurd, weil sie setzt ein Wunder voraus. Und diese Witwe, die steht jetzt an einem Scheideweg, an dem wahrscheinlich jeder von uns früher oder später stehen wird. Lassen wir zu, dass unsere bisherigen Erfahrungen, dass unsere bisherigen enttäuschten Erwartungen vielleicht und die Zweifel, die wir vielleicht auch haben, die Möglichkeit zunichte machen, dass wir ein Wunder erleben können. Lassen wir zu, wir stehen genau wie diese Witwe an einem Scheideweg. Ja? Wir bekommen von Gott quasi nicht sofort ein Wunder geschenkt. Ja? Aber lassen wir zu, von wegen, dass das, was uns bisher vielleicht an Enttäuschungen widerfahren ist, ja, das beeinträchtigt, was ich von Gott erwarte. Also lasse ich zu, dass die Zweifel und all das meine Beziehung zu Gott zerstören. Weil der Teufel ist angetreten, um unsere Beziehung zu Gott zu zerstören. Und früher oder später wird wahrscheinlich jeder von uns, wenn er nicht sogar schon öfters daran stand, an genau diesem Punkt stehen. Lasse ich zu, dass die Enttäuschungen in all diesen Zimmern in meinem Lebensraum beeinflussen, wie ich zu Gott gehe, was ich von Gott erwarte. Und das Schöne finde ich an dieser Stelle, dass die Witwe, was hat sie noch übrig? Sie hat ein kleines bisschen Öl übrig. Ja? Und dieses kleine bisschen Öl scheint für Gott aber irgendwo ausreichend zu sein. Vielleicht hast du ja auch das Gefühl, ja, wenn du so jetzt an das Thema Glauben denkst, ja, wenn Gott irgendwo sagt, hey, vertraue mir, glaube mir, und du hast vielleicht das Gefühl, oh, nächste Folie bitte, mein Glaube, der noch übrig ist, ja, der ist ungefähr das, ja, irgendwo ein Tropfen auf dem heißen Stein. Da ist eigentlich nicht mehr viel übrig von dem, was ich dir irgendwo an Glaube geben oder bringen kann, ja, weil das ist darunter getropft und es wird auch nicht mehr lange durchhalten, ja. Aber das Schöne ist bei dieser Geschichte, es ist keine Geschichte, sondern eben eine Erzählung, ja, dass dieser kleine Rest Öl, den die Witwe noch übrig hatte, dass der für Gott ausreicht. Es kommt also nicht auf die Größe irgendwo deines Glaubens an. Es geht letztendlich nur darum, wie du dich an diesem Scheideweg entscheidest. Ja, und ich habe mir überlegt, wenn ich diese Witwe gewesen wäre, ich glaube, ich hätte vielleicht die Frage gestellt, ja, oh, warum jetzt so eine Anweisung? Kannst du nicht einfach mir Geld schenken auf, keine Ahnung, auf irgendeine übernatürliche Art und Weise? Kannst du nicht einfach so ein Wunder tun, ohne dass ich jetzt das Risiko eingehen muss, bei allen Nachbarn zu klopfen, mir Töpfe einzusammeln und womöglich am nächsten Tag muss ich die leeren Töpfe zurückbringen? Ich meine, was für eine Demütigung, ja? Also, ich hätte vielleicht gefragt anstelle dieser Witwe, Gott, warum kannst du nicht einfach so ein Wunder tun? Warum erwartest du von mir diesen Glaubensschritt? Ja, und ich glaube, dass tatsächlich ein Prinzip dahinter steckt. Ja. Wenn wir uns anschauen, die Bibel, eine Geschichte nach der anderen, was musste Abraham tun? Er musste seine Heimat verlassen. Da hat er noch gar nichts gesehen. Ja. Was musste Petrus tun, als er aus dem Boot ausstieg? Ja. Das habe ich schon verraten. Was musste Petrus tun? Er musste aus dem Boot aussteigen. Er wusste nicht, ob die Wellen ihn tragen, ob das Wasser ihn trägt. Er musste aussteigen. Was mussten die Jünger tun? Sie mussten ihre Netze auswerfen, obwohl sie die ganze Nacht gefangen haben und jetzt es keinen Sinn mehr macht, zu fischen. Was mussten die Aussätzigen tun? Sie mussten zum Priester gehen und dann wurden sie geheilt. Ja? Das heißt, ich glaube, dass da tatsächlich ein Prinzip dahinter steckt. Ich glaube tatsächlich, dass Gott etwas in Anführungszeichen von uns verlangt an diesem Scheideweg. Ja? Bleib nicht stehen, damit dein Leid zu klagen, sondern gehe einen Schritt des Glaubens. Der Schritt ist gar nicht groß. Ja? Es ist nur ein kleiner Rest Öl übrig bei dieser Witwe. Aber ich glaube, diesen Schritt des Glaubens zu sagen, ja, Gott, ich halte an dir fest, ich glaube dir, ich glaube deinen Versprechungen mehr als meinen bisherigen Erfahrungen. Ich glaube, dieser Schritt ist essentiell. Weil wir werden es gleich sehen, wie es wieder bei der Witwe weitergeht. Sie erlebt nämlich Folgendes. Nächste Folie. Sie tat, was er ihr befohlen hatte. Ihre Söhne brachten ihre leeren Gefäße und sie füllte eines nach dem anderen. Bald waren alle Behälter bis zum Rand gefüllt. Bring mir noch einen, sagte sie zu einem ihrer Söhne. Es sind keine mehr da, antwortete er. Und in diesem Augenblick versiegte das Öl. Als sie hinkam und dem Mann Gottes erzählte, was geschehen war, sagte er zu ihr, nun verkaufe das Öl und bezahl eure Schulden und es wird noch genug für dich und deine Söhne zum Leben übrig bleiben. Ja, wow. Diese Frau hat diesen Schritt getan, sie hat diesen Glaubensschritt getan und hat das Wenige, was sie noch hatte, diesen winzigen Rest Glauben, diesen winzigen Rest Öl, den hat sie eingesetzt und sie hat ihre ganze Hoffnung auf den gesetzt, der niemals eine Hoffnung enttäuscht. Und sie erlebt es. Und ich wäre natürlich unglaublich gern dabei gewesen, ja, bei diesem Wunder, sage ich jetzt mal. Aber die Türen waren verschlossen, ich wäre gar nicht reingekommen. Ja. Aber danach wird sie belohnt, sie wird belohnt für ihren Glauben, in Anführungszeichen, und zwar mehr, als sie eigentlich erwartet hat. Sie kann ihre Schulden abzahlen und von dem Geld, ich habe mal eine Summe gelesen, was dieses Öl wahrscheinlich wert gewesen ist zur normalen Zeit, war ziemlich hoch. Ja. Es geht einfach darum, und kommt ja hier auch raus, ja, Gott gibt ihr mehr zurück, als sie eigentlich erhofft hatte. Es bleibt am Ende noch genügend Öl übrig, genügend Geld übrig, damit sie sogar versorgt ist, bis ihre Söhne alt genug sind, um dann für sie zu sorgen. Die Frage ist immer, bei diesem Tropfen auf dem heißen Stein, ja, wollen wir Gott unsere kleine Kraft, unseren kleinen Glauben zur Verfügung stellen und sagen, ja Gott, ich möchte es nochmal versuchen, ich möchte es versuchen, ich möchte darauf vertrauen, ich möchte darauf hoffen, dass du etwas Gutes mit mir vorhast. Und es geht dabei nicht nur um Glaube, vielleicht geht es auch um deine Fähigkeiten, vielleicht denkst du auch, ach ja gut, was soll ich denn schon investieren irgendwo ins Reich Gottes, was soll ich schon einbringen, ja? Ich habe 20 Euro im Monat übrig, ja? Ich kann auch irgendwie nicht so richtig gut, ja? Aber das ist kein Problem. Gott kann mit 20 Euro etwas Besonderes tun. Und man sieht es ja auch, was aus diesem kleinen Tröpfchen Öl am Ende rauskommt. Ein Überschwang an Dingen. Vielleicht denkst du auch, ich habe gar keine Begabungen, wo ich mich irgendwo einbringen kann, vielleicht im Rauch Gottes. Natürlich hast du Begabungen. Vielleicht sind die dir noch gar nicht bewusst oder sowas. Aber vielleicht denkst du, ach, naja gut, okay, Ich kann ein bisschen organisieren. Ja, das kann ich vielleicht tatsächlich ein bisschen. Aber wie soll denn das helfen? Ja? Aber vielleicht ist genau diese Gabe etwas, was deine Kirche, was deine Geschwister irgendwo brauchen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, ja? Nicht zu sagen, oh, ich fange erst an, mich irgendwo auch einzubringen, wenn ich irgendwo eine ganz große Begabung habe, die ich dann einbringen kann. Fang an mit dem ganz Kleinen und lass dich überraschen, was Gott aus dem ganz Kleinen machen kann. Ja, aber jetzt zurück zu uns. In dieser Geschichte ganz am Anfang, da kommt noch eine Person vor, der wird gar nicht namentlich erwähnt, aber ich glaube, er hat eine relativ große Bedeutung. Ich übertrage ihn jetzt einfach mal. Dieser Mann, ja, dieser Gläubige, ja, der kommt, um die Frau noch runterzuziehen und ihr alles zu nehmen, was sie noch hatte. Ja. Und ich glaube, es gibt heute ein Pendant zu diesem Mann und das ist der Teufel. Der Teufel ist angetreten, um genau eines zu tun. Nächste Folie bitte. Er möchte Beziehung zerstören. Natürlich zwischen Menschen, aber vor allem zwischen Menschen, zwischen dir, zwischen mir und Gott. Das ist sein erklärtes Ziel. Das ist sein einziges Ziel, das er hat. Er möchte Beziehung von Menschen zwischen Gott zerstören. Das hat er ganz am Anfang gemacht. Ja. Er hat einen Keil getrieben zwischen Adam, Eva und zwischen Gott, übrigens witzigerweise auch zwischen Abraham und Eva. Ja? Also das noch gleich als Nebenprodukt. Aber eigentlich ist sein Hauptziel, dich zu trennen von Gott. Und wie tut er es? Wie hat er es ganz am Anfang getan? Indem er Misstrauen sät. Und indem er Zweifel sät. Und ich glaube, auch in unserem Leben haben wir diese Erfahrungen. Ja? Der Teufel tritt unbedingt nicht unbedingt irgendwo in physischer Gestalt zu uns und sagt, hey, folgendes, hör doch einfach mal auf, an diesen Gott zu glauben. Sondern er kommt indirekt durch Zweifel, ja? Durch Hoffnungslosigkeit, hoffnungslose Gedanken, ja? Die dir einreden wollen und sagen, hey, warum hoffst du auf diesen Gott? Ja? Der hat dich so oft enttäuscht, der hat dich so oft vergessen, er hilft dir auch dieses Mal nicht, er interessiert sich auch gar nicht für dich. Oder er kommt und sagt, ah, du bist eh so schlecht, brauchst du sowieso nicht zu Gott kommen. Ja? Ganz viele verschiedene Strategien, um deine Beziehung zu Gott zu zerstören, um zu verhindern, dass du mit deinem Leid zu Gott kommst, aber auch um zu verhindern, dass du Erfahrungen machst mit Gott, die dein Leben revolutionieren. Ich glaube, von dem es ganz oft in der Bibel ist, hat viel damit zu tun, woher erwarte ich Hilfe, wo suche ich Hilfe. Und genau das möchte der Teufel in Unglaube verwandeln, nämlich diesen Hoffnung, diese Hilfe nicht bei Gott zu suchen. Und dazu verwendet er enttäuschte Erwartungen. Ja, Weihnachten, das ist auch so eine Ölgeschichte. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist. Wir sehen die Geschichte immer von hinten her. Ja. Da wird ein Kind geboren, ja, in einer mittellosen Familie, irgendwo im Nahen Osten, in einem Stall, ein kleines Baby. Und das soll jetzt der Heiland sein, der Retter. Ja? Und ich kann es mir vorstellen, dass Adam und, dass Josef und Maria, dass die dann, die haben ja diese Zusage bekommen, ihr werdet den Heiland quasi zur Welt bringen und dann kriegen sie dieses kleine Baby und es macht ihn die Windeln und es schreit und es hat Hunger und es ist hilflos. Ja? Und dann denken sie sich vielleicht auch, das hat Gott mir versprochen als Heiland? Ich habe mir was anderes vorgestellt, ja. Und die Geschichte hört ja auch nicht auf. Sie müssen sofort flüchten, weil irgend so ein verrückter König, ja, gab es damals auch schon, ja, kommt und will das Kind auch noch umbringen. Ja, müssen nach Ägypten ins Ausland fliehen. Ja, super. Das sind nochmal enttäuschte Erwartungen. Also Weihnachten ist auch so eine Ölgeschichte. Ja. Und es dauert dann 30 Jahre. Josef erlebt es noch nicht mal mehr. Er stirbt, bevor Jesus quasi sein Wirken beginnt als der Heiland. Ja. Also das heißt, da ist eine lange Zeitspanne zwischen Versprechen Gottes und Einlösung. Aber dieses kleine Kind, Gott hält natürlich sein Versprechen. Ja? Vielleicht nicht unbedingt in dieser Zeitspanne, wo ich das eigentlich erwarte. Ja? Aber aus diesem kleinen Kind wird der Retter dieser Welt und wird der Retter für alle Menschen. Ja. Und jetzt Wunder, ja. Wenn wir das hier, diese Ölgeschichte lesen, Gott tut Wunder. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Wunder erlebt hast. Ja? Wunder ist ja immer so eine Definitionssache. Was ist ein Wunder überhaupt? Ich kann euch sagen, ich habe in meinem Leben noch kein übernatürliches Wunder erlebt. Ich habe noch nie eine Heilung erlebt, also zumindest nicht persönlich. Ja? Ich habe viele Leute gehört, die davon erzählt haben. Ja? Aber ich habe noch nie eine Heilung erlebt. Ich habe noch nie erlebt, dass auf einmal mein Girokonto übersprudelt, ja? Und da auf einmal mehr Geld rauskommt, als ich eingezahlt habe oder sonst irgendwas. Ja? Gibt es ja unendlich viele Geschichten. Ich habe noch nie mehr erlebt, dass jemand von den Toten auferstanden ist oder was auch immer. Ja? Das heißt, die Frage ist natürlich, könnt ihr mir jetzt natürlich ernsthaft stellen, ja? Warum erzählst du uns das dann was von Wundern? Ja? Davon, dass Gott enttäuschte Erwartungen in Gold verwandelt oder in einem Wunder quasi Verletzungen heilen kann. Ja, ich habe noch nie so etwas Übernatürliches erlebt, in Anführungszeichen. Aber was ich schon oft erlebt habe, ist, dass Gott das Wort in mein Leben spricht und es die Realität verändert. Ich möchte euch von einer kurzen Geschichte erzählen, und zwar am letzten Silvester. Silvester ist ja auch immer so ein Tag der Hoffnung. Ja. Ich weiß noch, wie ich da zu einer Feier gefahren bin und ich hätte weinen können. Ja. Da, ich kann euch jetzt leider gar keine Details erzählen, weil es betrifft noch andere Menschen. Ja. Da ist etwas wieder aufgebrochen, wo ich gehofft hatte, wo ich so voller Erwartungen war, dass das für immer vorbei ist. Da ist etwas wieder hochgekommen, wo ich gewusst habe, scheiße, jetzt geht es wieder in die Dunkelheit. Ja. Und das an Silvester, was soll ich von diesem neuen Jahr erwarten? Und ich hätte hier weinen können, ja. Und dann fahre ich zu dieser Feier und ich höre ein Lied an, ja, irgendwie so nebenher, kam nicht im Radio, muss ich dazu sagen, sondern in meiner Playlist, aber egal. Es war ein Lied und zwar heißt es da, nächste Folie bitte. My God's not dead, he's surely alive, he's living on the inside roaring like a lion. Heißt so viel wie, Gott ist nicht tot, er lebt in meinem Inneren und brüllt wie ein Löwe. Ja, ein Löwe lässt sich nicht unterkriegen. Ein Löwe ist stärker als alles. Und ich kann es euch gar nicht sagen, aber in diesem Moment habe ich ein Wunder erlebt. Nämlich, dass ich von ganz unten nach ganz oben gesprungen bin. Ja. Von ganz tiefer Dunkelheit zu absolut hellem Licht. Ja. Kann man nicht nachmachen. Ja. Bei dir funktioniert dieser Vers vielleicht überhaupt nicht. Ja. Kann durchaus sein. Ja. Aber so individuell ist Gott, dass man Geschichten nicht übertragen kann. Jeder Mensch hat eine eigene Geschichte. Gott redet mit jedem Menschen auf seine eigene persönliche Art und Weise. Aber bei mir war es so, dass ich auf einmal mir dessen bewusst war, dass völlig egal, ob jetzt hier äußerlich wieder die Dunkelheit eintritt, in meinem Herzen, der in meinem Herzen ist stärker als diese Dunkelheit und er brüllt wie ein Löwe und brüllt genau diese Angst, die ich habe, einfach weg. Und ich war wie ausgetauscht. Ich hatte auf einmal wieder Hoffnung. Und natürlich nicht die letzte Moment, wo das so gewesen ist. Letzte Woche zum Beispiel hatte ich auch so einen Moment der Dunkelheit. Ja, das ist natürlich passend zur Predigtvorbereitung, ja, muss man dazu sagen. Ja. Aber auf einmal hat mir jemand den Kopf gewaschen und ich habe wieder gewusst, von wegen, dass das, was Gott mir verspricht, nämlich zum Beispiel, nächste Folie, Jesus erwiderte, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern, wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Und ich diesen Vers auf einmal lese und nicht nur, das ist dann sowas wie, ach komm, das wird doch alles wieder gut werden. Nein, das ist das Wort Gottes. Und wenn Gott in solchen Momenten dann zu mir spricht, so erlebe ich das eben, ja, dann ist auf einmal die Macht Gottes da und dann hat so ein Wort Gottes auf einmal die Power, mein Herz wieder komplett auf Norden auszurichten, ja, auf den Nordstern oder auf den Stern, auf die Hoffnung. Und das sind so die Momente, wo ich dann, oder das sind so meine Wunder, sage ich jetzt mal, die ich erlebe, ja, dass auf einmal Gottes Realität in meinem Herzen wieder klar wird und alle Dunkelheit vertreibt. Ja. Aber das ist natürlich super individuell. Ich glaube nicht, dass irgendjemand nochmal so eine Geschichte wie die von der Witwe erleben wird. Ja. Das liegt einfach daran, weil Gott, man kann das nicht übertragen, kann jetzt nicht das Lied anhören und dann denken, oh, bei mir hat es nicht funktioniert. Ja? Da gibt es keinen Mechanismus, es ist kein Ritual, das man da irgendwo jetzt einüben kann. Nein, es ist tatsächlich der lebendige Gott, der auf jeden individuell reagiert. Und wenn du das Gefühl hast, in der Sackgasse zu stehen, dann habe ich jetzt noch ein letztes Bild für dich. Diese Sackgasse, Gott kann aus dieser Sackgasse etwas machen. Gott kann tatsächlich hier diese Sackgasse verwandeln in einen Weg, der, wo du keinen Weg mehr gesehen hast. Und genau diese Hoffnung, die wünsche ich dir. Aber ich wünsche es dir nicht im Sinne von, hoffentlich passiert es, sondern ich möchte dir das zusprechen. Wenn du diesen Schritt des Glaubens gehst, wenn du auf Gott zugehst, wenn du dein Leid bei ihm klagst, ablädst, wenn du sagst, ich möchte diesen letzten Tropfen Öl, den ich habe, noch einsetzen, ich möchte dir vertrauen, ich möchte dir glauben, dann verspreche ich dir, dass Gott dieses Gebet erhören wird. Und dann bin ich mir sicher, dass Gott auch deine Sackgasse in eine Quelle verwandeln kann oder in einen offenen Highway, je nachdem, welches Bild dir da besser gefällt. Ich bete noch für uns. Vater, ich danke dir, dass es keine Dunkelheit gibt, die du nicht in Licht verwandeln kannst. Ich danke dir, dass es keine Sackgasse auf dieser Welt gibt, die zu verfahren ist, dass du nicht eine Lösung finden könntest. Und so möchte ich dich bitten, für jeden, der heute hier ist und der das möchte, ich möchte dich bitten, hilf uns einfach auch, diesen Schritt des Glaubens zu gehen, dir zu vertrauen. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, all die dunklen Zimmer in unserem Lebenshaus, wo wir Erfahrungen gemacht haben, die uns enttäuscht haben und die wir zugemacht haben vor dir, dass wir die wieder aufschließen. Ich möchte dich bitten, dass du uns zeigst, wo da einfach auch Zweifel in unserem Leben sind, wo wir vielleicht einfach auch resigniert haben. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Zimmer wieder aufmachst. Ich möchte dich bitten, dass du einfach wieder Licht in diese Zimmer bringst und da wieder neue Hoffnung reinschenkst. Ich möchte dich bitten, Vater, ich wünsche mir das für jeden von uns. Ich kann es nicht tun, ja, deshalb bin ich da irgendwo auch total auf deine Hilfe, auf deine Gnade angewiesen. Aber du hast versprochen, dass wer zu dir kommt, den wirst du niemals wieder hinausstoßen. Hab Dank, dass du mit uns bist. Danke, dass du uns kennst und liebst, Herr. Amen.